Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo und herzlich willkommen an den Rundfunkgeräten und dem Internet. Mein Name ist Yannick und hier ist Stocksteif und Prüde. Bei mir im Studio sind heute
Mo,
Moritz
und Thomas.
Genau. Und unser Thema, heute haben wir ein ernstes Thema, nämlich üben, proben, vorbereiten. Wie arbeiten Musiker? Ein Thema, mit dem wir uns alle schon beschäftigen mussten.
Wohl oder übel?
Jahrelang.
Sehr gut. So, und jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft, diese Folge zu starten. Ich hasse das immer. Wir haben erstmal uns getroffen um 8 und jetzt ist schon 20 vor 10 und haben alle möglichen
anderen Biere getroffen.
Sachen. Ja, genau. Mussten noch irgendwie eine Aufnahme machen und haben irgendwie Sachen besprochen. Dann haben wir die Aufnahme gestartet und dann hat sie nicht gestartet. Aber jetzt sind wir am Start. Und wir haben auch ein bisschen was erlebt. Wir waren nämlich gemeinsam unterwegs und zwar wo?
Wir waren letztes Wochenende auf Northern Eye, sind da mit der Fähre durch den Sturm hingedüst und dann über die ganze Insel und haben uns tausende von Orten angeschaut, weil wir einen ganzen Monat lang im September unser eigenes Festival auf Northern Eye machen und deswegen uns wahnsinnig viel Gedanken gemacht haben, was wir da einen Monat lang alles starten, und das war irgendwie so total beglückend, finde ich, irgendwie zu denken, so dass es jetzt dann einfach so unsere Heimat für einen Monat wird, diesen September, und dass man da einfach die Möglichkeit bekommt, da irgendwie so ein bisschen zu machen, worauf wir so Bock haben. Voll gut.
Und man hat auch den Eindruck, die Leute da, also die Verantwortlichen, die haben richtig Lust drauf und die geben uns auch die Chance, irgendwie uns auszuprobieren. Und also wollen nicht das, was da normalerweise immer läuft, musikalisch, sondern die wollen wirklich ein Treppenhausprogramm.
Über fast 60 Konzerte werden das.
Das wird ein logistisch und organisatorisches totales Highlight.
Ein Husarenstück geradezu. Verdoppelt die Konzerte, die wir dieses Jahr spielen.
Allein dieses Festival, wirklich?
Ja, ja. Ungefähr schon, ja.
Nicht schlecht. Naja gut, wer hat denn sonst noch was erlebt? Oh, ich habe hier stehen, Mo hat das schlimmste Stück der Welt gespielt.
Ja, es ist ja Beethoven-Jahr und da gibt es dann bei diversen Silvesterkonzerten auch immer diverse Orchester, die Beethoven-Stücke auskramen, die man, glaube ich, mal ganz gerne noch in der Versenkung hätte lassen können. Für mich gab es Louis Andriessen, die 9 Symphonien von Beethoven für Promenadenorchester und Eisverkäuferglocke zu spielen. ich hatte diese Glocke zu spielen.
Auch noch. Hattest du Kostüm an?
Du hast solistisch besetzt.
Ich war solistisch besetzt mit der Glocke.
Problem nur vielleicht war, noch mal ganz kurz eingehakt, ja. Das Stück ist nicht von Beethoven.
Das Stück ist ein Stück von Louis Andriessen, ist es vor 50 Jahren genau geschrieben worden, zum 200. Geburtstag von Beethoven. Und es ist ein Verschnitt aller möglicher Beethoven-Symphonien gepaart mit dieser blöden, dämlichen Glocke und Drumset, E-Bass. Und immer wenn dann halt so schöne Passagen kommen wie, keine Ahnung, oder an die Freude, liegt da halt ein schöner 70er Funk-Ruf drunter. Und
Wahnsinn.
Ja, zieht sich halt so durch. Es war echt übel. Also ich hatte diese Glocke, dann war die Glocke aber so eine Billigglocke, die nicht so richtig funktioniert hat. Musste aber dann immer, der Dirigent wollte, dass ich immer von oben bimmel. Ich durfte nicht von unten bimmeln, also ich durfte die Schwerkraft nicht nutzen, sondern musste das Teil immer über Kopf irgendwie bimmeln. Und dieser Schlägel in dieser Glocke war zu kurz und es dann hat dann teilweise nicht geklappt und so. Und dann war es wirklich so ein bisschen der letzte Depp, der da auf der Bühne steht und sich einen abbimmelt. Ja. Nee, war klasse.
Ja, wir haben ja das Stück, was du uns geschickt hast, was wir uns dann auch angehört haben, ne?
Richtig.
Ich muss sagen, es gab so einen Moment, wo Beethoven, siebte Sinfonie, langsamer Satz, und dann wurde dann irgendwie so Für Elise drauf drüber gelegt und es war also ein bisschen Kotze ist schon hochgekommen.
Richtig,
bei mir.
Ja,
also
ja.
Es war.
Es ist schon so ein bisschen, ich habe das an Weihnachten, war ich bei meiner Frau in Finnland bei der Familie und habe das Stück angemacht und alle haben mich nur so richtig irritiert angeguckt und mich ausgelacht, als ich das angemacht habe.
Und wie fand das Publikum das? Fand ihr es super?
Publikum fand es beim ersten Glockenbimmeln witzig, beim dritten Glockenbimmeln glaube ich nur noch Kacke. Und einmal war, es gibt dann, in dem Konzert gab es dann so einen Sketch, der sich an diese 9. Symphonie angeschlossen hat, wo Beethoven natürlich dann auch noch als fleischgewordener Schauspieler auf die Bühne tritt und dann so ruft so, halt, stopp, was für ein Mist ist das denn und so. beim ersten Konzert, Beethoven tritt halt auf und unterbricht uns beim Spielen und stopp, was ist das denn für ein Unfug? Und dann kommt halt aus dem Publikum so ein älterer Herr auch, genau, was ist das denn für ein Mist? Der das alles gepeilt hat und das mal komplett mitgewettert hat. Also ein richtig schöner Moment. Ja.
Ehrlich. Oh, wow. Ja, im Gegensatz dazu hast du, Moritz, was ganz anderes gespielt, auch
ja,
Beethoven.
Ja, auch Beethoven. Ich habe die große Fuge gespielt. Das ist eigentlich ein Streichquartettwerk, so ein monumentales, eigentlich ein letzter Satz aus einem späten Beethoven-Streichquartett. Und ich habe es in Kammerorchester-Version gespielt. Und das hat also noch mehr Wumms gemacht. Und das ist so ein, ja, irgendwie ein 15-minütiger Affront. Die Leute damals haben sich gedacht, der ist völlig bescheuert, der Beethoven, der ist jetzt, hat jetzt alle Tassen, weil er kann nicht mehr hören und komponieren kann er irgendwie auch nicht mehr, weil das, also das ist so zerklüftet und erratisch und irgendwie, es ist wirklich ein Kampf auf Notenpapier, der sich da über 15 Minuten mit wenigen Unterbrechungen vollzieht. Ja, aber es ist halt irgendwie so, Überwindung ist so das große Thema und es ist einfach der schönste Moment, wenn dann ganz am Ende so irgendwie man das Gefühl hat, nach diesem ganzen Kampf gibt es dann doch diese Lösung und diesen Weg und irgendwie eine Utopie wird erreicht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, also da wurde das Beethoven ja wirklich schön, schön gefeiert, im Gegensatz zu dem, was der Mozart erleben musste.
Ja, bei Mo's Stück, hatte ich ja recherchiert, hat der Komponist sich im Nachhinein auch für das Stück entschuldigt und gesagt, dass er sich sehr dafür schämt, dass er das in seiner Jugend geschrieben hat.
Ja, ist auch übel, ne? Der ist ja wirklich ein anerkannter Komponist eigentlich, der hat ja wirklich seriöses Zeug geschrieben, aber die Nummer, die ist leider...
Also lustigerweise, Beethoven selbst musste die große Fuge aus seinem Quartett rausnehmen, weil der Verleger gesagt hat, nee, das machst du mal nicht, da schreibst du noch was anderes. Und er hat tatsächlich, das Quartett, das nennt sich Opus 130, hat er dann mit einem anderen Satz beschlossen und die große Fuge ist einfach als eigenständiges Stück dann nachher veröffentlicht worden. Also selbst Beethoven musste ein bisschen gucken, dass er die Sachen verkauft kriegt und den Verlegern irgendwie die Sachen recht machen.
Wow. Ja. Ich habe auch was erlebt, auch eher so was Skurriles, nämlich, das hätte ich nicht gedacht, ich habe bei einem Violin Evergreens Konzert gespielt. Und zwar nicht im Orchester, sondern ich habe da Telemann Bratschen Konzert gespielt. Und
in
als
Freiburg, oder?
Nee, in Goch war das.
In Goch, ach ja,
Goch, ja, ja, genau. Das war eigentlich ganz schön, aber war so ein bisschen so, ich war dann sogar auf dem Plakat drauf und da steht da so ganz dick Violin Evergreens und dann ist dann halt ich mit der Bratsche und dann spiele ich auch ein bisschen Geigenliteratur gespielt, da irgendwie so ein Papier Zallertangos gespielt, aber trotzdem auch Telemann Bratschenkonzert mit Orchester. War skurril, aber ja. War witzig.
Stocksteif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Wir haben unser Schwarmwissen gefragt, was wolltet ihr schon immer mal über klassische Musik wissen? Und ich habe jetzt hier so eine Liste an Fragen. Ich würde mal die erste vorlesen. Semja fragt, ab wann spricht man von klassischer Musik und was ist das Besondere beziehungsweise Kennzeichnende daran?
Ha. Eine interessante Frage, weil klassische Musik für uns selbst auch zweideutig ist, in dem Sinne, dass es die Wiener Klassik gibt mit Beethoven, Mozart und Haydn, die man als Klassik innerhalb dem ganzen Genre Klassik bezeichnet. Und dann eben die klassische Musik, also eine Kunstmusik, die man wahrscheinlich irgendwie ab der Gregorianik so nennen könnte. Würde ich mal sagen. Wie so
vielleicht mal eine zeitliche Einordnung.
Ja, 9. Jahrhundert oder sowas würde ich jetzt mal sagen. Oder
wobei das dann schon wirklich auch schon sehr alt
ist. Das ist sehr alt, aber das ist halt so die ersten notierten Sachen sind gregorianische Gesänge.
Hätte man damals nie so bezeichnet, aber
natürlich nicht.
Würde man heute so als Beginn davon sehen. Ja.
Ich glaube, klassische Musik wurde die meiste Zeit ihrer Existenz nie als klassische Musik bezeichnet. Also wurde dann irgendwann im 19. Jahrhundert kam der Begriff überhaupt erst auf, nehme ich an, oder? Also der Rückblick war ja sowieso für die Leute gar nicht so interessant.
Einfach nur,
sehr
weil
lange.
Die Wiener Klassik so prägend war, dass man das dann halt eben als Oberbegriff für alles genommen hat, was irgendwie innerhalb dieses oder auch davon geprägt ist. Also auch von dem, was dann danach kam, nach der Wiener Klassik.
Ja.
Und es ist schon natürlich auch eine gute Frage, weil es ja überall auch so Grenzbereiche gibt. Und woran macht sich das jetzt fest, wenn man an heute komponierte Musik denkt? Wo ist da Klassik und wo ist es irgendwie Pop oder so? Hat sehr viel mit dem Instrumentarium zu tun. So, also wenn eine Geige dabei ist, dann wird man tendenziell erstmal denken, das ist klassische Musik. Allerdings kann das natürlich dann auch schon wieder irgendwie Irish Folk sein oder eine Geige kann auch irgendwie in irgendwelchen Bands auftauchen. Gleichzeitig ist das aber schon ein Element, wo man dann trotzdem denkt, die kommt aus der klassischen Musik sozusagen. Und also die Instrumente, so dieses klassische Orchester, Streichquartett, also diese Formationen, in denen man Klassik spielt, das ist ja was Ausschlaggebendes.
Aber ich würde sagen, vor allem auch der Bezug zur Vergangenheit. Also klassische Musik ist immer Musik, die sich auf das in irgendeiner Weise bezieht, was schon vorher an Kunstmusik sozusagen in der Historie geschrieben worden ist. Und die muss gar nicht unmittelbar darauf Bezug nehmen, aber sie weiß davon. Also sie entsteht nicht sozusagen aus einer Laune oder so heraus, sondern sie hat immer diesen historischen Kontext.
Boah, ist allerdings bei anderen Musiken auch nicht unbedingt anders, ne? Also es sind ja auch alles Entwicklungen,
ja.
Eigentlich in jeder anderen Musikrichtung.
Ja, also viele Popmusik nimmt natürlich dann aber wiederum auch bei Klassik Bezug, also die ganzen harmonischen. Ja,
klar, hat sich in den letzten 100 Jahren einfach auch viel verändert, ne? Dadurch, dass ich, keine Ahnung, klar, ich bin der Schlagzeuger wieder, habe natürlich wieder nur die Literatur der letzten 20 Jahre vor Augen. Da ist Jazzgeschichte und Popmusik einfach auch schon wieder was, was natürlich historisch auch Einfluss nimmt, auch auf viele Komponisten und was du überall wieder findest, so, ne, in der Literatur.
Ja, mittlerweile ist alles
das eins. Das ist halt, also geht ja so weit in die ganzen Grenzbereiche auch, ne, und es ist ja auch teilweise wirklich schon, also ermessen, so ein bisschen, ne.
Also
ja,
gar nicht so leicht zu beantworten, ne. Die nächste Frage, okay, Hassib fragt, gab es damals auch schon Beef unter den Komponisten, so dass einer was komponiert hat, indem er einen anderen disst? Es gibt eine Nachfrage dazu. Ja, kann doch sein, für Elise von Beethoven war vielleicht ein Diss-Track gegen einen anderen Komponisten, den er Elise ausgespannt hat.
Ein Diss-Track?
Ein Diss-Track,
ja.
Geil.
Ja, wie ist das so? Also ich meine, vielleicht, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die Komponisten schon auch Bezug aufeinander genommen haben oder sich irgendwie zitiert haben, sowas kennt man. Aber meistens hatte man doch eher so ein gutes Verhältnis miteinander, oder? Fällt euch da was ein?
Also Beethoven und Rossini zum Beispiel, also da Beethoven hat, glaube ich, nicht wirklich ein gutes Haar an Rossini gelassen. So, der kann zwar schöne Melodien schreiben, aber so richtig ein Komponist ist er nicht. Also man kann dem Rossini auch vorwerfen, der hat dann irgendwann aufgehört zu komponieren und hat nur noch, der war schon weltberühmt als Opernkomponist und hat dann irgendwie, war dann so Koch und Lebemann und hat dann quasi nur noch sein Leben so genossen, nachdem er schon richtig Erfolg hatte und hat eigentlich dann nicht mehr richtig komponiert.
Der hat es halt mal richtig gemacht.
Der hat es richtig gemacht und ja, also da gab es schon so, Beethoven hat da gesagt, ja, das ist jetzt nicht so einer von denen, die so richtig, und also eigentlich gibt es sehr viel Beef unter Komponisten auch. Also ich glaube, Tschaikowski hat auch richtig viel gelästert. Ich glaube, über Brahms auch irgendwie, das ist vielleicht sogar genau wie das im Hip-Hop auch ist, also dass da so ein Diss-Track, in dem Fall ist es halt irgendwie ein Brief oder irgendwie eine Äußerung, eine öffentliche, könnte es auch so gewesen sein, dass sie das ein bisschen sich stilisiert haben und gedacht haben, okay, wie erzeuge ich Aufmerksamkeit, wie erschaffe ich Drama, genau wie heutzutage auch, Drama erschafft immer Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist für Komponisten immer gut. Also es könnte sein, dass da eigentlich zwischen den beiden gar nichts war, sondern die das ein bisschen auch als Promotion verwendet haben. Aber ich bin da nicht ganz bibelfest, was die Auseinandersetzung zwischen Tschaikowski und Brahms angeht. Aber ich glaube, von Tschaikowski findet man so einige abfällige Bemerkungen über andere Komponisten.
Ja, ich meine, man denkt sich ja immer, dass Leute vor 200 Jahren irgendwie so ganz anders waren als Leute heute. Und irgendwie genau gleich. Und diese Komponisten, die man heute noch kennt, waren ja alle irgendwie große Alpha-Tiere und wahnsinnig von sich selbst überzeugt und gleichzeitig hatten sie riesige Selbstzweifel, wahrscheinlich fast alle, und diese Gemengelage hilft nicht unbedingt dabei, irgendwie so ganz entspannt zu sein und alle anderen auch ganz toll zu finden. Es gibt ja ganz berühmte Feindschaften, so was weiß ich, mit Mozart und Salieri oder auch Wagner und Brahms oder keine Ahnung. Logisch irgendwie, die wollten alle der einzige große Hecht im Karpfenteich sein und dann passiert sowas ganz schnell.
Die haben sich halt aber nicht musikalisch gedisst. Weißt du, so wie es jetzt im Hip-Hop so
das Ding ist. Ja, manche gibt es bestimmt auch. Da müssen wir jetzt ein bisschen recherchieren. Also es gibt bestimmt...
ein Beispiel kennen wir alle.
Welches?
Natürlich. So, sag doch mal.
Also ich kenne eins. Es gibt ein Lied von Mozart, wo er...
Mozart hat es gerne gemacht.
Also es ist auch so ganz, ganz... wo er irgendwie Schupperdins oder
Schupanzig, aber Schupanzig.
Da gibt's ein Lied irgendwie Schupanzig, du dumme Sau oder irgendwie sowas.
Ja?
Ja, ich such das gleich noch raus. Aber da gibt's was, ja.
Ja, und Sassons natürlich hat sich ja auch lustig gemacht über alle möglichen anderen in seinem Karneval der Tiere. Über Aufwärts in der Unterwelt und so, und das ist dann einfach so ultra langsam. Ist ja irgendwie dann auch immer lustig, weil das so Insider-Gags sind. Mhm. Aber wenn man es weiß, findet man es lustig.
Oh ja, stimmt. Debussy hat auch über deutsche Musik insbesondere, glaube ich, auch ordentlich abgezogen. Der wollte sich ganz bewusst davon distanzieren. Ja, also es gab genug Beef in der Musik.
Also gut, es gab auch schon Diss-Tracks. Also, ja,
auf jeden Fall.
Weil für Elise wissen wir es jetzt nicht so im Detail, aber...
Also für Elise ist ja tatsächlich auch ein Fehler. Das hieß ganz sicher nicht für Elise. Ich weiß jetzt nicht, was es hieß, aber also die Dame hieß anders.
Ja, aber Beethoven war ja immer in seine Klavierschülerin verliebt.
Ja,
sein
der
Leben
war
lang und so.
Ja.
Und deswegen waren das eher keine Diss-Tracks.
Das waren auf keinen Fall Diss-Tracks, ja.
Na gut. Eine letzte Frage. Semja fragt: Ist es gewollt, dass man den Text in der Oper nicht versteht, selbst wenn es die eigene Muttersprache ist?
Bam.
Bam, bam. Ja, irgendwie, weiß nicht, denken die meisten schon gar nicht mehr drüber nach, ne? Wenn man dann zum ersten Mal in so eine Oper geht, dann merkt man, dass da irgendwie so manche Sachen eigentlich gar nicht so richtig funktionieren. Zum Beispiel sollte man ja schon den Text eigentlich verstehen können. Aber so gut wie unmöglich. Eigentlich.
Es gibt schon recht oft den Text oben irgendwo als...
Genau,
als,
aber das ist ja nur ein Hilfsmittel, weil es eben nicht funktioniert.
Ja. Es wäre interessant, sich zu fragen, ob das eine Entwicklung ist, die neu ist, weil wir immer größere Opernhäuser haben, weil wir vor mehr Leuten, also es war auch so eine Kommerzialisierung in der klassischen Musik, dass irgendwie die Säle größer geworden sind und die Sänger eine andere Gesangstechnik benutzen, mit weniger Fokus auf kleinen Saal und Text. Und dafür mehr Fokus auf Volumen und drüber kommen. Bei Wagner wird das ganz sicher so sein, aber gut, da gab es Bayreuth ja schon, ne? Also
ist jetzt nicht größer oder kleiner.
Ist jetzt nicht größer oder kleiner geworden.
Nee, aber es ist vor allem der Orchesterapparat, der natürlich immer größer geworden ist. Und dann geht es halt irgendwann los, dass die Sänger und Sängerinnen nicht mehr gut artikulieren können, sondern nur noch an Klang denken müssen.
Ja.
Und also so eine Barockoper, wenn die mal auf Deutsch wäre. Dass sie ja leider so gut wie nie sind. Das würde man verstehen.
Aber Mozart ja eigentlich auch schon, ne? Also Mozart könnte man eigentlich auch so singen und so spielen, dass der Text verständlich wäre. Natürlich ist die Sprache,
die
aber auch...
vielleicht teilweise dann nicht mehr, aber...
Genau, aber ist dann so. Und das ist ja auch bei Mozart noch möglich. So,
ja,
aber,
das stimmt. Also
aber
so
dann irgendwann
so eine Zauberflöte zum Beispiel, die ja auch wirklich auch auf Deutsch ist, da wäre eigentlich... das würde man vielleicht auch den Sängern dann anlasten können, dass die auch zu schlecht artikulieren und die Sprache vielleicht auch gar nicht können. Kommt drauf an, wer da gerade singt. Das kommt ja auch oft vor, dass da irgendwelche Stimmen sehr, sehr gut sind und dann aber also Textverständnis und also sozusagen Artikulation nicht so gut sind.
Aber es ist natürlich auch ein Stück weit ein Grundproblem. Das hat man bei allem, das hat man auch bei Chören. Sobald du singst, sind die Vokale sehr stark im Vordergrund, die füllen den Raum und die Konsonanten sind einfach schwerer zu verstehen. Das ist anders, als wenn man spricht. Deswegen muss man da schon immer sehr viel dran arbeiten, dass es überhaupt noch funktioniert.
Aber es gibt immer mehr Sänger, die darauf achten, finde ich. Also, so im Lied finde ich es eigentlich besonders wichtig.
Oh ja.
Und wenn man sich dann so irgendwie an so alte Aufnahmen von Fischer Dieskau anhört, der halt wirklich eigentlich nur darauf, der eh schon so ein bisschen Kloß im Hals hat, meiner Meinung nach. Und und dann der singt das halt sehr schön und dem geht es einfach nur darum, das einfach so schön und ausdrucksvoll wie möglich zu singen, aber er geht halt nicht auf den Text ein. Und dann gibt es andere Sänger, wie jetzt, also meine Lieblingsaufnahme von der Winterreise ist von Christophe Prigardien, Und der macht da ganz viel. Und das ist dann teilweise sogar, klingt es schon fast manieriert, weil er halt wirklich innerhalb der Strophen das dann verändert, weil der Text es dann irgendwie hergibt. Dann, erzählt er dann von irgendwie was Flüsterndem oder so, also der Text. Und dann singt er dann in so einem Flüsterton und solche Sachen.
Ist auch schon lustig, ne, dass das so außergewöhnlich ist.
Ja.
Aber es ist irgendwie auch nicht normal, nee. Leider.
Und das finde ich eigentlich sehr. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, das ist mir jetzt so ein bisschen übertrieben oder es klingt für mich manieriert, aber ich finde das genau richtig eigentlich. Ja. Und da bei dem verstehst du jedes Wort, weil der Text da eigentlich mindestens genauso wichtig ist wie die Musik.
Ist halt auch nur mit Klavier, ne? Mhm. Kein
Fett. Und bei der Opern, bei den Opern-Arien kann man natürlich auch sagen, der Text ist ja eigentlich sehr kurz meistens und es wird ganz viel wiederholt. So, Schmerz, oh Schmerz. Und dann kommt Schmerz, kommt tausendmal, aber halt auf Italienisch. Dolorosa und was auch immer. Und das, also sozusagen der Inhalt ist auch, jetzt sagen wir mal nicht, der wird quasi ausgekostet. Es ist jetzt nicht Schlag auf Schlag, so. In den meisten Fällen, wenn ich...
Stocksteif und Brüder.
Wir haben auch in dieser Folge ein Lieblingsstück und dieses Mal ein ganz besonderes, finde ich, weil wir es, ist auch wieder eine eigene Aufnahme, die auch gar nicht mehr so alt
ganz
ist.
Ganz neu.
Sie ist nämlich gerade eben entstanden, hat nämlich der liebe Moritz Auszüge von der Chaconne von Bach vorgespielt. Moritz, warum hast du uns dieses Stück mitgebracht?
Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wir brauchen halt jedes Mal ein Lieblingsstück für den Podcast und ich habe es jetzt gerade sowieso bei einem Konzert, bei einer Beerdigung sogar gespielt und also das ist so ein bisschen ähnlich wie die Große Fuge, so ein absolutes Meisterwerk, an dem sich jeder Geiger irgendwie auch orientiert und ist so ein ganz emotionales Stück. Das ist ein Satz oder der letzte Satz aus der D-Moll-Partita für Solovioline von Johann Sebastian Bach. Und das hat er geschrieben, wenn ich richtig informiert bin, nachdem seine erste Frau gestorben ist. Er hat das gar nicht, er war gar nicht sozusagen zugegen und hat das dann im Nachhinein erfahren, als er wieder zurückgereist ist. Und also das muss ein absoluter ein unglaublicher Schock und eine unglaubliche Trauer muss das in ihn ausgelöst haben. Und wie macht das ein Komponist anders, als dann ein Musikstück dazu zu schreiben? Und das haben wir hier eben. Und also wenn man jetzt diesen Anfang hört, das ist ein Chaconne, ist auch ein barocker Tanz und aber auch gleichzeitig eine Art Variationssatz, in dem immer der gleiche Bass verläuft und darüber werden jetzt ganz viele verschiedene Variationen gemacht. Also hier ist der Anfang.
Thank you.
Das war so der erste Abschnitt. Und man hat schon gemerkt, also diese Anfangsakkorde, die werden dann irgendwann umgewandelt in Verzierungen und andere Passagen. Und aber wenn man harmonisch sich das Ganze anguckt, dann gibt es sozusagen diese Schritte, die immer gleich bleiben. Ja, und irgendwann später weicht Bach ein bisschen davon ab, aber also das bleibt das ganze Stück eigentlich erhalten. Das war jetzt ein Teil, wo Bach so Akkorde hinschreibt und dann schreibt Arpeggio darüber. Also der Geiger muss sich ein bisschen selber überlegen, wie er das am besten diesen Akkord darstellt, ob er den quasi aushält oder ob er, wie ich, sozusagen hoch und runter die Saiten spielt, um so einen quasi dreistimmig oder sogar vierstimmigen Akkord dauerhaft erklingen zu lassen. So ein bisschen wie ein Cembalo, das die ganze Zeit Arpeggios hoch und runter spielt, um auch den Anschein zu erzeugen, dass da ein Akkord die ganze Zeit liegen bleibt.
Ja, dieses Akkordische ist ja generell eine der großen Schwierigkeiten, also vor allem besonders in diesem Stück, weil es ja so oft vierstimmig ist und Ich habe es mal in Italien gehört, dass jemand auf der Gitarre gespielt und da ist das Feld das natürlich viel leichter, diese Akkorde zu brechen. Kann man viel leichter irgendwie 4, 5 Töne gleichzeitig spielen. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also kann ich auch nur empfehlen.
Ja.
Der Con auf der Gitarre ist auch fantastisch. Wir haben noch einen Ausschnitt, nämlich.
Ja, wir haben noch einen Ausschnitt, das ist der Dur-Teil und das deswegen so schön, weil man das Gefühl hat, Bach erinnert sich an einfach die schönen, also es ist nicht in erster Linie die Trauer, sondern einfach die Liebe und die Erinnerung an die Frau. Und ja.
Thank you.
Ja, das ist interessant, wenn man sich selber zuhört. Da wünscht man sich manchmal etwas ein bisschen anders gespielt zu haben, aber das ist natürlich immer die Sache, wenn man soll sich selber beim Aufnehmen, wenn das alles sozusagen, ja, wie im Live-Konzert.
Genau, wir müssen ja auch sagen, diese Aufnahme, sonst würde man sowas zusammenschneiden aus verschiedenen Teilen, ist jetzt einfach mal live von dir gespielt und wirklich, wie ich finde, eigentlich sehr, sehr schön. Ja, ich mag diesen Mittelteil sehr, sehr, sehr gerne. Im Gegensatz zum Rest des Stücks, der doch wirklich sehr
tragisch
ist, genau.
Ja, es ist interessant, wenn man das selber spielt, ist es interessant, worauf man achtet, und da sind wir ein bisschen beim Thema, das ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen will, aber also bei dem Stück kann man sich darauf konzentrieren, das besonders elegisch und also sozusagen ausgehalten zu spielen, so wie das in den alten Aufnahmen mit Henrik Schering oder Arthur Grimiot, die auch irgendwie total ihre Berechtigung haben und ganz toll sind auf ihre Weise. Da wird sehr darauf geachtet, dass es sehr klangschön ist, sehr voll die ganze Zeit, alle Notenwerte werden ganz ausgehalten, und in der historischen Aufführungspraxis und dem bisschen historisch informierten Spiel ist es aber dann mehr so, dass man versucht, das Tänzerische, das ja, also sozusagen die Tatsache, dass die Chaconne auch ein Tanz ist, das soll man irgendwie hörbar machen. Und in diesem Dur-Teil zum Beispiel, der gerade gespielt wird, ganz oft, der wird komplett aus dem Tempo genommen, und da wird dann sozusagen, da ist dann dieser Tanz völlig vergessen. Obwohl der in der Musik schon drin ist. Das sind so interessante Aspekte. Und wie übt man das und wie bereitet man sich darauf vor und was bringt man dann im Konzert oder im Spielen besonders bei raus? Also was ist einem wichtiger und was will man mehr betonen? Das sind so die Sachen, mit denen ich mich dann beschäftigt habe jetzt in letzter Zeit.
Was für eine schöne Überleitung, Moritz. Nämlich, jetzt sind wir wirklich tatsächlich voll drin in unserem Thema für diese Woche, nämlich üben, proben, vorbereiten. Wie arbeiten Musiker? Die Chaconne ist, glaube ich, ein Stück für einen Geiger, wo die Arbeit nie aufhört, ja. Oder wie ist das?
Das ist so ein Stück fürs Leben. Also eigentlich so ziemlich alles, was es von Bach gibt, die Cello-Suiten für die Cellisten, ganz ähnlich. Da gibt es so berühmte Zitate von Pablo Casals auch drüber, dass das irgendwie, der hat ja, glaube ich, noch mit 90 da irgendwelche Aufnahmen auch mitgemacht. Und das ist so, da hört die Suche nie auf. Das ist ein bisschen wie auch Meditation. Es gibt auch berühmte Geiger, die irgendwie sagen, eigentlich muss man jeden Tag Bach spielen. Jeden Tag das irgendwie ein bisschen pflegen. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich spiele eigentlich auch jeden Tag, wenn es auch nur ein bisschen ist, spiele ich ein bisschen Bach. Weil das ist einfach auch so ein spirituelles Ding vielleicht schon fast.
Vielleicht mal eine ganz profane Frage für den Anfang, unser Thema. Was heißt es denn eigentlich zu üben? Was passiert da?
Beim Üben erlernt man Musik. Das heißt, man hat einen Notentext. Bei mir ist es dann ein Text, bei dem ich dann eines meiner diversen Instrumente erstmal zur Hand nehme. Das ist wahrscheinlich ein grundlegender Unterschied zu den restlichen Musikern. Ich spiele ja relativ viele. Und ich sozusagen gehe dann an einen Notentext und schließe mich irgendwie für mehrere Stunden ein und versuche den genau möglichst präzise in all seinen Vielschichtigkeiten zu erfassen und durch Repetition in größeren Abschnitten und kleineren zusammenzubauen und sozusagen in Klang umzuwandeln, ja.
In Klang und Geräusch bei dir, oder?
Auch also manchmal.
Schon der erste beim Schlagzeuger. Entschuldigung.
Das ist ja tatsächlich bei Schlagzeugern ein interessantes Thema, das mir auch im Laufe meines Studiums dann irgendwann erst mal aufgefallen ist, dass das ja schon ganz anders ist, was Schlagzeuger üben, als was alle anderen üben. Allein schon, weil du so viele verschiedene Instrumente hast, aber auch, weil es ganz viel ja nicht um Stücke geht. so beim Üben. So alle anderen Instrumentalisten üben natürlich auch mal irgendwie Tonleitern und Terz und so weiter, aber dann geht es halt ganz schnell an die große Literatur und da übst du irgendwie ein Mozart-Violinkonzert oder spielst alle Mozart-Sonaten auf dem Klavier hoch und runter und so. Und auf dem Schlagzeug übt man ganz viel einfach tatsächlich Rhythmen und also so abstrakte Sachen oder Probespielstellen oder so Sachen. Einfach ganz wenig wirkliche Musikliteratur. Das kommt dann halt erst so mit so Setup-Stücken und Marimba und so, ne? Aber ganz viel ist tatsächlich einfach Bewegungsabläufe.
Klar, regelmäßig. Es geht ganz viel um Koordination, ne? Also wir bewegen unsere Hände, teilweise auch unsere Füße, wenn es gut läuft. Das heißt, alles ist irgendwie in Bewegung und es geht ganz viel um die Vernetzung der Hirnhälften, um die präzise Erfassung von Rhythmen und ganz viel natürlich auch um die Gestaltung von Klängen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, keine Solostücke spielen, sondern Orchesterwerke oder Ensemblewerke, da geht es darum, den passenden Klang zu finden zu einem Stück und auch kann man eigentlich relativ viel gestalten und auch das ist dann Vorbereitung und Üben. Genau, das ist halt dadurch ein relativ vielschichtiges Ding, aber klar, wir üben auch, ich stelle mich auch ans Marimba viele Stunden, bediene mich zum Beispiel dann auch mal an einem Bach oder so, aber natürlich auch viel, viel neueres Zeug. Genau, bei uns ist halt dieser logistische und planerische Aspekt, glaube ich, super ausgeprägt. Wir Schlagzeuger müssen sehr, sehr strukturiert üben auch, weil wir halt, keine Ahnung, wenn wir jetzt an einen Orchestermusiker denken, der sich für eine Aufnahmeprüfung oder irgendwas vorbereitet, dann sind da Minimum 4-5 Instrumente auf der Liste, die er irgendwie vorspielen muss. Das bedeutet auch, dass er die alle üben muss. Das bedeutet natürlich, dass in das einzelne Instrument auch nicht die Zeit gesteckt werden kann, die zum Beispiel bei einem Geiger ins Instrument gesteckt wird. Also das ist auch ein Dilemma bei uns. Also ich denke mir auch, wenn ich so viel eine Sache üben könnte, wie es ein anderer Instrumentalist machen würde, wie weit könnte ich da eigentlich noch kommen? So. Ja,
ich finde das interessant, weil ich glaube, für viele, das wirst du bestimmt auch oft gefragt, aber für viele Leute ist ja irgendwie so am Schlagzeug, wie kann man jetzt irgendwie sich stundenlang mit einer Triangel beschäftigen oder mit einem Woodblock oder sowas. Aber sowas macht ihr tatsächlich, oder? Weil so einfach ist es nicht.
Ja, so einfach, also genau, Thema Glocke zum Beispiel, so einfach ist es dann nicht.
Die Eisglocke.
Genau, oder? Die Eisglocke, die klingt dann halt doch auch ganz, sie ist halt doch sehr laut und klingt halt dann doch oft scheiße, wenn man es nicht gut macht, das unterschätzt man und
ist
ja
das ein
klar.
Ein offizielles Instrument, die Eisglocke?
Die Eisglocke? Ja, das ist.
Habt ihr das auch in eurem Probenraum stehen? Heute übe ich mal 3 Stunden
Eisglocke. Heute übe ich 3 Stunden Eisglocke. Nee, aber es ist halt dann wirklich von Pauken über Marimba, Vibra, alle möglichen Stabspiele. Dann sitzt du plötzlich an den Drums, weil du musst einen Popsong begleiten. Plötzlich bist dann wieder auch in stilistisch total anderem Terrain unterwegs und so. Ne? Das ist halt, ist viel los.
Thomas, als Dirigent, muss man als Dirigent auch üben?
Irgendwie würde ich sagen, im Lauf seines Lebens hört man damit auf. Also es ist tatsächlich so, dass ja man Dirigieren ja auch lernt, es ist ja eine Zeichensprache, es ist wie der Polizist auf einer, nehmen wir eine ägyptische, du warst gerade in Ägypten.
Ich komme gerade aus Ägypten.
Ich war noch nie da, aber ich stelle mir so vor, dass ja der Verkehr sehr, sehr lebendig sein kann. Und wenn man da auf einer Kreuzung in der Mitte steht und da der Polizist ist, muss man irgendwie sehr eindeutige Zeichen machen, dass man nicht bald überfahren wird. Und so eine Zeichensprache lernt man als Dirigent ja auch, dass alle sehr genau verstehen, was das bedeuten soll, weil man während der Musikstücke im Idealfall im Konzert nicht mehr spricht als Dirigent, sondern alles, was man übermitteln will, eben mit Bewegungen übertragen will und die sollen so klar und suggestiv wie möglich sein und dazu kommt ja dann natürlich diese Schlagfigur, die den Leuten auch noch das Tempo dazu anzeigen soll und so weiter. Und das sind Bewegungen genauso wie beim Schlagzeuger, die man auch lernt. Lustigerweise bringen Schlagzeuger manchmal auch jungen Menschen Dirigieren bei und die machen die erstaunlichsten Bewegungen. wenn sie bei Schlagzeugern gelernt haben, die muss man ihnen dann wieder abtrainieren.
Also meinst du, mein Schlagzeuger sind schlechte Dirigierlehrer oder?
Ja. Ist ja witzig, ganz allgemein. Alle.
Weil es gibt so viele Schlagzeuger, die von sich auch immer behaupten, die sind eigentlich der zweite Dirigent im Orchester, ja, oder vielleicht auch der erste, weiß nicht.
Ja, auf jeden Fall in puncto, wo genau und wie so eine Eins sein muss und so, einfach definitiv viel mehr Ahnung haben als ein Dirigent und so. Da gibt es tatsächlich, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Schlagfiguren und es gibt manche, die funktionieren zum Beispiel nur, wenn man sie mit einer Hand macht und da denkt vielleicht ein Schlagzeuger nicht so viel drüber nach, dass ein Dirigent dann später auch mit beiden Händen das hinkriegen muss und dann kommt man sich da mit beiden Händen in die Quere und so. Und da habe ich auf jeden Fall schon sehr lustige Sachen erlebt, die ich dann irgendwelchen Studierenden wieder abgewöhnen musste. Aber genau, also man übt das schon sehr viel in seinen ersten Semestern, einfach um klare Bewegungen hinzubekommen, um eine gute Schlagfigur zu haben. Und dann geht es eben los, diese unendliche Varianz von Bewegungen, die dann eigentlich im Idealfall aus dem Körper rauskommen, wie man mit Bewegungen Musik ausdrücken kann und mit einer Bewegung einen ganz bestimmten Klang fordern kann. Und da ist ja wie bei allen anderen Instrumenten quasi die Varianz unendlich. Man kann unendlich viele verschiedene Bewegungen machen. Und da ist man schon auch viel beschäftigt, das zu üben. Da stellt man sich auch vor den Spiegel als Student und guckt sich dabei zu, wie das denn so aussieht und so und justiert immer wieder neu. Und irgendwann mal wird es aber dann doch so irgendwie so grundlegend, sowas, was man einfach so oft macht, auch, dass man sich damit so sicher fühlt, dass man jetzt, wenn man ein neues Stück auf dem Tisch liegen hat, das jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie, dann steht man da nicht und überlegt sich, was mache ich in Takt 6 beim Einsatz der Oboe für eine Bewegung, sondern das kommt einfach, wenn man das Stück kennt. Anders ist es, wenn das ein super kompliziertes Stück ist, also mit total vielen Taktwechseln oder so, dann steht man auch zu Hause und dirigiert das im Kopf. Und einer meiner Lieblingsaspekte ist tatsächlich, wenn du als Dirigent ein Stück auswendig gelernt hast und dann stehst du da und gehst es mental durch und dirigierst dazu und dirigierst so eine ganze Sinfonie durch und stellst es alles vor und bewegst dich dazu und so, ist ein totaler Rausch und ganz toll. Und danach ist so, hat man das Gefühl, dass der Kopf so 60 Grad hat. Ich würde so gerne mal sehen, was da im Kopf alles passiert, so während dieses Durchdirigierens. Ist irgendwie ein total rauschhaftes Erlebnis. So,
und es gibt man sich passiert. Dann wirklich so wirklich diese Stunde Musik alleine vorm Spiegel auch? Oder
ja, sagen wir so, als Dirigent hat man immer das Ziel, oder ich würde sagen, ich habe immer das Ziel in der vor der ersten Probe genau dahin zu kommen, dass ich das Gesamt einmal im Kopf durchdirigiert habe. Und dann bin ich perfekt vorbereitet. Man kann unendlich
aber das
viel
macht man
aus
dann,
dem Stück lernen.
Das macht man dann, also man hat jetzt nicht eine Aufnahme oder sowas, die man sich anhört und die man dann dirigiert, sondern man ist dann wirklich in kompletter Stille und versucht es einfach alles nur in seinem Kopf ablaufen zu lassen.
Genau, wie der Skiläufer auch einmal irgendwie diesen ganzen Hang schon mal runtergefahren ist, bevor er ihn einmal gefahren ist, weil er weiß,
das
was
halt
passiert.
Dann nur 30 Sekunden dauert im
Ja, aber das ist auf jeden Fall total spannend und natürlich ist das eigentliche Üben beim Dirigenten natürlich das Studieren der Partitur, was ja nochmal ein ganz anderes Thema ist.
Ja, vielleicht bei dem Thema sind wir jetzt so ein bisschen, weil wir haben neben dem Üben wollen wir uns auch mit Proben beschäftigen. Also Üben ist dann quasi die Auseinandersetzung alleine mit sich und dem Stück oder mit den technischen Übungen. Beim Proben kommen dann ja andere Leute dazu. Wozu braucht man das denn eigentlich? Also ich wurde das mal tatsächlich gefragt, steht doch eigentlich alles da, müssten doch eigentlich alle wissen, was man zu tun hat. Wieso muss man sich dann doch auch noch in der Gruppe sehr viel damit beschäftigen?
Oh, ich würde sagen, das geht ja auch total gut. Du kannst dich treffen und du spielst das Stück und dann ist alles gut. Wenn du ein ganz einfaches Stück spielst, an das du keine Ansprüche hast. So, und natürlich können alle klassischen Musiker sich zusammensetzen und ganz viele Stücke einfach vom Blatt spielen zusammen und es funktioniert und das klingt okay. Aber auf der einen Seite werden die Stücke dann irgendwann mal so anspruchsvoll, dass es eben nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite will man, dass diese Musik so wunderbar wie möglich gespielt wird. Und da ist man wieder dabei, dass man das ja unendlich lang selbst schon üben kann. Und dann noch viel mehr, wenn man dann ans Zusammenspiel kommt, noch viel mehr dran feilen kann, dass alle auch in jeder Sekunde die gleiche Emotion spüren wollen und die gleiche Richtung gehen wollen. Da gibt es auch unendliches Diskussionsbedarf.
Ja, also allein an Schlagzeuger, Moritz, weißt du ja, dass das Zeitgefühl durchaus sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
Klar.
Das erlebt man im Wartezimmer beim Arzt. Da kann eine halbe Stunde kann sich anfühlen wie drei oder eben, wenn man irgendwie was irgendwas sehr Schönes macht, das ist dann auf einmal ein schönes Gespräch im Zug zum Beispiel irgendwie, dann ist man, steigt man nach zwei Stunden aus und was? Zwei Stunden? Schon vorbei? Also genau diese Phänomene treten natürlich auch bei der Musik auf. Manche Leute, die eine schwere Stelle spielen müssen, denken sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann rennen die total nach vorne und überhasten sich, und andere bleiben locker und werden eben nicht schneller. Also solche Probleme treten ganz oft
klar,
natürlich im
Orchester
auf. Rhythmische
Probleme, genau. Ja. Und natürlich versucht man auch irgendwie diese ganzen Vorstellungen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen oder sich teilweise auch zu entscheiden für Optionen, die man hat, so, ne, was jetzt zum Beispiel Phrasierung oder so angeht oder Klang. Man muss ganz viel zuhören und sich anpassen. Das ist eigentlich so was sehr Soziales, diese Probenarbeit. Wenn es gut läuft.
Also es ist in jedem Fall was Soziales, in dem Sinne auch, dass es sozial unverträglich sein kann. Also dass es Leute gibt, die sozial inkompetent sind und man dann Probleme kriegt. Ja.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, ne? Also in Orchesterproben, dass da doch wirklich sehr große Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Also Musiker sind ja irgendwie doch so ein spezieller Schlagmensch. Und man sich ja auch sehr, sehr mit dem, also das ist einem ja sehr wichtig, was man dann macht in der Regel. Und da kann das ja auch mal schieflaufen.
Schon oft erlebt, ja.
Total. Und also um nochmal darauf zurückzukommen, warum man das unbedingt braucht, also diese Komplexität von klassischer Musik ist halt, kann halt schon krass sein. Man hat ja in so einem Sinfonieorchester dann zum Teil, keine Ahnung, 35 verschiedene Stimmen, die alle gleichzeitig erklingen. Alle haben nur ihre eigene Stimme auf ihrem Pult liegen und können gar nicht wissen, was alle anderen machen. Natürlich, je öfter man so ein Stück schon gespielt hat, desto mehr weiß man Bescheid und alle wissen relativ gut Bescheid, aber da ist es immer nötig, auch da Klarheit zu schaffen. Zum Beispiel hier, guck mal, in den Bratschen habt ihr diese Stelle mit der Trompete zusammen und schaut mal, dass ihr das zusammen spielt und hört aufeinander. Und wenn man das einmal erwähnt hat, dann bilden sich so wieder so Netze über das Orchester rüber und dann spielen die auch zusammen ab dann. Aber vorher konnte man das vielleicht gar nicht hören, weil ja alle gleichzeitig spielen. Und diese ganzen Phänomene so da zu vermitteln und allen klarzumachen, was in der Partitur steht, damit man diese Komplexität überhaupt greifen kann, das dauert schon seine Zeit. Und das finde ich immer das tollste Phänomen eigentlich in Orchesterproben. Man spielt es einmal, so ein Stück, was das Orchester noch nicht gespielt hat, und das klingt wie Kraut und Rüben und alle spielt irgendwas und dann spielt man es nochmal und es ist viel, viel, viel besser, weil alle ganz schnell begreifen, wie diese Musik funktioniert, und beim ersten Mal durchspielen wird es überhaupt nicht funktionieren, aber dann klärt sich das ganz schnell, wie das eigentlich alles zusammenpasst.
Da erkennt man auch sofort, wer also wirklich die guten Musiker sind, weil die guten Musiker, die machen auch Fehler, aber die zeichnen sich dadurch aus, dass sie dann schnell verbessern. Also dass sie merken, okay, ich war jetzt gerade irgendwie, das hat nicht funktioniert, woran liegt das? Okay, ich spiele das mit der Flöte zusammen, also das nächste Mal, wenn ich die Stelle spiele, achte ich drauf und verbinde mich quasi mit der und dann klappt die Stelle. Also das ist so ganz interessant. Also sozusagen diese Wiederholungstäter, die einfach beim 10. Mal immer noch nicht hören, dass die Pauke einfach die ganze Zeit den Rhythmus durchspielt. Das ist eigentlich immer das Problem in Orchestern. Ne? Mhm. So Leute, die beratungsresistent sind in dem Sinne.
Was passiert denn in einer Orchesterprobe? Wie kann man sich das denn vorstellen, so als musikalischer Laie? Wie läuft die ab?
Also erstmal kommt man pünktlich hin.
Viertelstunde
vorher ist
schon mal die erste Hürde.
Muss schon, genau. Schlagzeuger, oft drei vor, reicht aber auch, weil die natürlich irgendwie nicht so richtig stimmen müssen. Dann wird gestimmt, richtig. Es wird eingestimmt,
der Konzertmeister
steht auf, nimmt das
und
A.
Und holt sich von der Oboe das A und reicht das dann quasi weiter. Alle müssen sich dann also einmal synchronisieren auf das gleiche A.
Genau, so dass es, dass dieser ganze Apparat irgendwie eine gemeinsame Grundvoraussetzung hat.
Und dann,
technisch. Und dann kommt der große Maestro.
Dann kommt der Chef. Aber vielleicht, ja, also ich meine, wir haben ja, das Orchester ist ja relativ hierarchisch gegliedert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Konzertmeister, der irgendwie so der neben dem Dirigenten der zweite Chef ist. Und dann teilt sich das ja auch noch weiter auf. Aber genau, der Dirigent ist dann natürlich derjenige, der die Linie vorgibt.
Ja, und das muss man sich ja immer auch so ein bisschen so erklären, wie das alles gewachsen ist. Am Anfang waren da ja nur irgend so ein paar Musiker vor 600 Jahren und die brauchten natürlich keinen Dirigenten und die haben miteinander diskutiert, wie sie was spielen. Oder es hat dann irgendwie, man hat es gleich schon delegiert, so diese Verantwortung, wer ist der Chef, wenn man einen Chef brauchte, und dann hat es irgendwie quasi der erste Geiger gemacht und irgendwann wurde es dann zu groß und zu kompliziert, dann kam der Dirigent an den Start, weil man das Gefühl hat, man muss diese Aufgaben delegieren, weil nicht 80 Leute so das einfach so zusammenproben können und alle geben so ihr Wörtchen zu jeder Stelle dazu und so. Es gibt ja nur Chaos. Und schon ist man dabei, haben wir da nicht letzte Podcast-Runde schon mal drüber gesprochen?
Bisschen, ja, ja.
Dass dann der Dirigent eben da vorne steht und einfach sagt, wie dieses Stück interpretiert werden soll. Der sagt natürlich auch, welches Tempo dieses Stück haben soll und so. Also der gibt dann schon sehr viel vor und alle richten sich erstmal danach. Und in dieser Probe wird er dafür sorgen, dass auf zum einen das, was er in seiner Partitur stehen hat, auch klingt. Ganz banal, also kann ja sein, dass Leute falsche Töne spielen oder irgendwelche Stimmen fehlen oder was weiß ich. Und der muss natürlich dann dafür sorgen, dass alle checken, was für eine Rolle sie haben und so weiter. Es ist alles genau so funktioniert und so abläuft, wie es in seiner Partitur steht. Und dann eben im zweiten Schritt, der immer simultan mitgeprobt wird natürlich, wie wird das gespielt? Und da geht es eben darum, dass er eine Vorstellung hat und die auf das Orchester überträgt. Gleichzeitig hat das Orchester bei Stücken, die im Repertoire sind, ja auch schon eine Vorstellung, hat es schon 50 Mal gespielt und daraus entsteht dann quasi eine neue Interpretation. Und da geht es ja dann ganz viel darum, dass der Dirigent dann das einmal spielen lässt, dann bricht er ab und dann sagt er, ja, wenn Sie mal hier, Takt 15 waren die ersten Geigen nicht mit den Celli zusammen, achten Sie da nochmal bitte drauf, die Flöte müsste ein bisschen lauter spielen, vielleicht kann der Rest der Streicher an der Stelle auch ein bisschen leiser spielen, weil es wäre toll, wenn man die Flöte irgendwie da ein bisschen deutlicher hören könnte. Und die Kontrabässe könnten in der Klangfarbe noch ein bisschen leichter sein oder keine Ahnung, ne? Also lauter so Feinjustierungen, die dann eben kommen, wenn das Stück eigentlich funktioniert und eigentlich zusammenpasst. Und das ist dann die wirkliche Probe eigentlich.
Und also interessanterweise ist es genauso wie beim Üben eigentlich. Also es gibt diesen organisatorischen Aspekt, den du jetzt gerade viel angesprochen hast und der ist auch in der Orchesterprobe ja sehr, sehr dominant. Also ich würde mal sagen, umso besser das Orchester, desto weniger Organisation braucht man. Also wenn der Bayerische Rundfunk irgendwie, weiß nicht, Mahler 5 spielt, dann muss der Dirigent jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ja, jetzt bitte zweite Geigen hören doch mal, ihr seid da auch mit den Bratschen zusammen. Sondern der sagt, zweite Geigen, Bratschen, Sie haben dann ein kammermusikalisches Problem, bitte lösen Sie das. Der probt eigentlich fast gar nicht mehr. Und dann geht es vor allem darum, um den Inhalt der Musik irgendwie auch zu bündeln und zu sagen, okay, ich will an der Stelle, dass das klingt wie, stellen Sie sich vor, eine Blumenwiese, um das jetzt ganz banal mal irgendwie darzustellen. Also da kann er mit Bildern oder mit irgendwelchen Assoziationen kann gearbeitet werden, die ja die Musik auch wiederum erzeugen soll. Und so ist es auch, wenn man alleine übt. Man hat ganz viel Organisation und umso besser man dann irgendwann wird, desto mehr geht es in Richtung Interpretation und was ist eigentlich das, was ich mit der Musik ausdrücken will.
Wow. Wir haben jetzt ganz viel über Dirigenten gesprochen, aber man probt ja zum Beispiel auch in kammermusikalischen Situationen und da ist es ja alles nicht mehr so klar. Da hat man nicht die Person vorne, die das quasi vorgibt. Wie funktioniert das, Moritz? Du hast ja auch ganz
viel Quartett gespielt. Ich habe ganz viel Quartett gespielt. Das ist theoretisch basisdemokratisch, dass es vier Leute gibt, die alle gleich viel Stimmrecht haben und zusammen so ein Stück erarbeiten und zusammen eine Interpretation finden, zusammen die Tempi entscheiden und so weiter. Also wenn man jetzt das Vorbild Alban Berg Streichquartett, so eins der großen historischen Streichquartette, die so den Markt oder sozusagen die Quartettszene dominiert haben über Jahrzehnte, da war das sehr stark, dass der erste Geiger, der Primarius Günther Pichler, so Sachen vorgegeben hat. Da gibt es ganz lustige Anekdoten wieder. Also wenn man von Schülern dann hört, der hat denen so einen Fax geschickt ich glaube damals war es noch ein Fax mit den Metronomzahlen.
Also sein Kollegen jetzt.
Sein Kollegen im Quartett, die Tempozahlen für die Sätze, und die hatten bestimmte Zeit, wo die sich rückmelden konnten, ein paar Stunden glaube ich nur, und dann sagen konnten, nee, das würde ich gerne anders haben, und wenn die das nicht gemacht haben, dann wurde das als akzeptiert und irgendwie wurde dann in der nächsten Probe erstmal auf jeden Fall so gemacht. Also das konnte sehr in der Oldschool-Quartetten wurde das ein bisschen diktatorischer gemacht. In meinem Quartett war das weniger der Fall. Aber natürlich gibt es da dann immer Leute, die mehr mitmachen und Leute, die mehr den Karren ziehen. Und aber ich kann mich erinnern, in meiner ich hatte mehrere Wechsel im Quartett, und die ursprüngliche Besetzung war so, dass ich und der Cellist uns sehr viel gekabbelt haben, sehr viel diskutiert haben, sehr viel unterschiedlicher Meinung waren, und also so zwei starke Charaktere, die da aufeinander geprallt sind. Und zweite Geige und Bratsche haben da auch immer mitgeredet, aber also ich würde mal so sagen, 70% der Diskussionen wurden zwischen erster Geige und Cello ausgefochten. Das hat sich dann total geändert, als andere Leute ins Quartett gekommen sind. Als der Cellist dann nicht mehr dabei war, genau. Also da haben dann andere diese Rolle ein bisschen übernommen. Aber was man beim Quartett lustigerweise sagen kann, also wenn es zu harmonisch ist, wenn es nicht Streit gibt, wenn es nicht diese Reibung gibt, das ist meistens gar nicht so gut. Also es braucht diesen Konflikt irgendwie. Es ist ganz oft so, dass wenn man sich da mal richtig gestritten hat sogar oder wo es eine richtige Meinungsverschiedenheit und also eine ewige Diskussion und alle denken sich, boah, bitte jetzt hört doch mal auf und jetzt können wir uns nicht irgendwie pragmatisch auf irgendwas einigen, dass das genau die Momente sind, wo man besser wird. Das ist ganz spannend.
Ich kenne das. Ich habe ja auch viel Quartett gespielt und ich muss da immer dran denken. Also mein Quartett ist ja auch wirklich eine schwierige Situation. Man hat eben, also es ist wundervoll, also wirklich wundervoll, Quartett zu spielen, aber auch das zu proben. Aber man hat halt eben diese vier Leute, die sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, sehr viel aufeinander hängen. Also man probt da ja wirklich eigentlich idealerweise 5 Tage die Woche und dann mehrere Stunden miteinander. Und ich weiß noch mal, ein ehemaliger Lehrer von mir, der in einem sehr renommierten Streichquartett gespielt hat, hat auch immer gesagt so, in einem Quartett kann eigentlich alles passieren, also man kann sich streiten, man kann sich anschreien, selbst Handgreiflichkeiten sind kein Problem, hat er so alles gesagt. So nur wenn man sich ineinander verliebt, dann wird es schwierig.
Ja, ist total faszinierend, was da zwischenmenschlich passiert, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und auch ganz viel reist und so. Das war bei uns auch damals. Ich wusste irgendwie in der Zeit, in der ich sehr viel Quartett gespielt habe, dass es keine Menschen auf der Welt gibt, die mich so gut kennen wie meine 3 Quartettkollegen damals.
Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt unseren Zuhörern einen schönen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit und hinter der Vorbereitung geben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr wie wir auf die nächste Folge. Bis dahin, liked uns auf Facebook, Instagram und gebt uns Bewertungen auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört, damit auch noch mehr Leute die Möglichkeit haben, diesen Podcast zu finden.
Die große Ehre.
Die große Ehre, genau. Aber für diejenigen, die noch dranbleiben wollen, gibt es auch in dieser Folge wieder ein ganzes Musikstück zum Ausklang. Und zwar, was haben wir denn dieses Mal dabei?
Romeo und Julia von Prokofjew. Und zwar, was ist
Hals.
Das?
ein kleiner Ausschnitt aus Romeo und Julia zum Ausklang. Eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 2016,
ja, 60. Genau. Ein Stück, was ja eigentlich auch für große Sinfonieorchester geschrieben ist und dass wir mit sehr viel kleinere Besetzungen aufgeführt haben. Aber man hört es gar nicht so sehr, finde ich.
Was, das ist sehr viel kleiner. Ja. Wie hieß es nochmal? Tanz der Ritter? Oder wie war der?
Dance of the Knights.
Dance of the Knights. Auf Englisch. Aber auf Deutsch ist es Tanz der Ritter?
Ja, könnte man so übersetzen.
Ja.
Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Stocksteif und Brüde. Der Podcast für klassische Musik.
Lustige Übergeschichten.
also ich habe zumindest eine, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist irgendwie jetzt, könnte aus dem Film sein. Ich habe Aufnahmeprüfung gemacht in Detmold für mein erstes Semester, das weiß ich noch. Und ich habe in einem Raum geübt, der so ein riesen Fenster nach draußen hatte. Und wer Detmold nicht kennt, was so ziemlich alle sein werden, ist eine kleine Stadt in der Nähe von Bielefeld. Bielefeld gibt es darüber hinaus auch nicht. In jedem Fall, also es ist auf jeden Fall, es ist im Grün, sagen wir mal so.
Gibt es dann Detmold auch nicht?
Ja. Noch mehr gibt es, Detmold gibt es noch mehr nicht.
Die Leute schlafen vielleicht.
Detmold gibt es noch weniger als Bielefeld. In jedem Fall, Teil der Entscheidung nach Detmold zu gehen war, dass ich da geübt habe und so aus dem Fenster geguckt habe und da ist war so ein grüner Hang nach oben und da kam tatsächlich so ein Reh aus dem Unterhaus und guckte mir so beim Üben zu und trottete dann wieder nach oben. Und das fand ich so schön in dem Moment. Das war kurz bevor ich gespielt habe, dass ich gedacht habe, ey, irgendwie das ist ein Zeichen. Ich bin ja eigentlich unreligiös und so, aber das war für mich irgendwie so eine Fügung des Schicksals.
Wie schön.
Ja.
Ach, Moritz. Musikalisch verzaubertes Reh. Mhm. Oh, so romantisch, Moritz.
Ja.
Also meine Geschichte ist auch total romantisch. In Hannover, wo ich unter anderem studiert habe, da gibt es Übezellen, in denen dann ganz viele Menschen eingepfercht sind und den ganzen Tag üben. Und ich musste mal aufpassen, wenn ich geübt habe, vor allem wenn ich Klavier geübt habe, dass man nicht nachher das Muster von den Klaviertasten auf meiner Stirn gesehen hat. Weil da musste mindestens einmal eine Viertelstunde auch ein Schläfchen gehalten werden. Und es gab aber keine, weil die so ganz klein und eng sind. Es gab keine andere Möglichkeit, als einfach nur den Kopf fallen zu lassen.
Sag mal, Mo,
ja.
Als Schlagzeuger,
yes.
Wie gut ist denn dein Verhältnis zu deinen Nachbarn?
Seit ich meinen eigenen Proberaum habe, rede ich wieder mit denen.
Weil ich kenne das von meiner Nachbarin, die mag mich ja eh schon nicht und dann kommt die, also die ist dann immer, also ich habe gerade am Anfang, aber ich stelle mir inzwischen immer einen Timer auf 5 vor 10 Uhr abends, damit ich auch wirklich nicht länger mache, weil die ersten beiden Male, wo es mir passiert ist, die wirklich um 22.32 Uhr hat die Tür geklingelt und dann stand sie da.
Ja, jetzt sage ich dir nochmal was, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, früher auf dem Land, da hat man ja auf seinem Kaff hat jeder sein freistehendes Haus mit Garten, trotzdem ist der Nachbar ja irgendwie, naja, 10 Meter nebendran steht halt das Haus. Das heißt, wenn ich Drumset übe im Keller den ganzen Tag, 2-3 Stunden Klavier und dann alle möglichen Schlagzeuge, dann kriegt der schon mit. Ich weiß, dass der, kurz nachdem ich zum Studium ausgezogen bin, als der so 75 war, umgezogen ist in den Wald. Ich glaube, ich habe den nachhaltig geschädigt, den Mann.
Dann wäre es doch nicht mal möglich, nötig gewesen. Ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss. Also an alle